Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion von OnVista. Börsenlegende André Costolani wird das Zitat zugeschrieben: Die Börse reagiert nur zu 10% auf Fakten, alles andere ist Psychologie. Und tatsächlich spielt die Art und Weise, wie du dich verhältst, die Hauptrolle bei der Frage, ob du an der Börse erfolgreich sein wirst. Wir wollen deswegen in dieser Episode einmal über einige Psychofallen für Anlegerinnen und Anleger sprechen und wie du mit ihnen umgehen kannst. Und wie immer bin ich dafür nicht alleine, sondern mir aus Wien zugeschaltet ist heute wieder meine Kollegin Sophie Schimanski. Hi Sophie.
Hallo Georg.
Sophie, wir wollen uns heute einmal Zeit nehmen, um über Börsenpsychologie zu sprechen. Bevor wir aber damit anfangen, würde ich gern einmal eingehen auf Hörerpost, die uns erreicht hat. Du hast ja einige Zuschriften aus den vergangenen Wochen für uns mitgebracht. Vielleicht kannst du die mal ein bisschen uns zu Gehör bringen.
Genau, Georg. Also passend zur Börsenpsychologie ein bisschen Podcast-Psychologie sozusagen. Wie ist das Befinden unserer Hörer? Das ist uns natürlich wichtig. Zum Beispiel Andreas aus Dresden. Guten Tag, Herr Buschmann. Ich habe schon wiederholt kritisiert, dass ihr Zinsrendite und die ganzen Fachbegriffe durcheinander würfelt. Bis heute sei das nicht korrigiert worden. Selbst in der neuesten Ausgabe sei schon die Anmoderation fehlerhaft. Und das wäre sehr schade, weil er sonst diesen Podcast sehr gut findet und uns dafür dankt. Er wünscht sich aber eine baldige Änderung.
Ja, ich hatte dem guten Mann auch geschrieben und gefragt, was er denn genau meint mit dem Fehler in der Anmoderation. Ich hatte damals gesagt, das ist schon eine etwas ältere Mail, glaube ich, dass der Zins zurück ist und daran hatte er sich gestoßen. Mir war nicht ganz klar, was genau da eigentlich gemeint war. Und falls wir in den vergangenen Folgen Rendite und Zins mal durcheinander gebracht haben, dann sollte das natürlich in so einem Podcast hier nicht passieren. Und da geloben wir auf jeden Fall Besserung.
So, weiter geht's. Georg, bist du bereit?
Ich bin sehr bereit.
Achim sagt, ein großes Lob an den Moderator und die Redaktion, dass du beharrlich die zahlreichen sachlich falschen Behauptungen des in Anführungszeichen Experten nicht so im Raum stehen lässt. Also da geht's um eine Folge mit einem Gast.
Da geht's um die Folge mit Peter Thilo Hassler.
Ah, okay. Und Lob an die Redaktion, dass dennoch solche missglückten, aber umso lehrreichen Interviews ausgestrahlt werden. Top, sagt er. Ungewollt, aber das Beste behind the scenes seit langem, vermutet er.
Ja, vielleicht zum Hintergrund. Da hatten wir einen Gast, mit dem sich ein kleines Streitgespräch in Anführungszeichen entwickelt hat. Da gab es einmal dieses positive Feedback, aber ich glaube ja auch noch mal, fanden das nicht alle gut. Ich glaube, wir haben eine schlechte Apple-Bewertung bekommen deshalb.
Ja, genau.
Und da wurde kritisiert, dass ich dem Gast widersprochen habe. Und das führt mich eigentlich schon direkt zu unserem Thema der Psychologie, weil ich glaube, das liegt daran, wie bin ich vorgeprägt und wie sind unsere Hörerinnen und Hörer vorgeprägt. Und wahrscheinlich war diese spezielle Hörerin, es war, glaube ich, eine Frau, die das geschrieben hat, daran gewöhnt, dass man in Podcast immer alles zu einem Ja und Amen sagt als Moderator und dass da keine unterschiedlichen Meinungen gibt. Und für mich besteht die Aufgabe eines Moderators darin, ein Gespräch zu führen und auch, wenn jemand mal Quatsch erzählt, darauf hinzuweisen. Und so haben wir, glaube ich, ein bisschen andere Erwartungen an das, was Moderation so ausmacht. Aber da kann ich in dem konkreten Fall nicht helfen. Ich musste da widersprechen und das ging nicht anders.
Ja, ich glaube, in dieser Bewertung ging es ihr, glaube ich, ich weiß es auch nicht, so ein bisschen darum, wieso soll ich mir das anhören, wenn der Moderator ständig unterbrechen muss. Ich glaube, das war so der Punkt.
Aber wir sprechen gleich auch noch, genau, das fand ich auch total lustig, weil wir sprechen gleich noch über die Bedeutung von Zufällen und das war ein totaler Zufall, weil wir hatten ja bisher bestimmt 15 Gäste und nur bei Herrn Hassler gab es dieses etwas Kontroverse und da hat sie nun just reingehört und das ist dann unsere einzige Bewertung mit Text bei Apple Podcasts im Moment. Also ein Zufall, der in diesem Fall nicht zu unseren Gunsten ausfällt.
Aber Psychologie spielt eine große Rolle, nicht nur bei unseren Hörern, sondern es gibt natürlich auch jede Menge Beispiele, wo Psychologie eine Rolle an der Börse spielt. Und da gibt es einige Fallen, in die man tappen kann. Georg, bist du auch schon mal in so eine Falle reingetappt beim Investieren?
Selbstverständlich. Ich habe, glaube ich, die ganz, ganz schlimmen Fehler vermieden, aber natürlich bin ich auch schon mal auf die Nase gefallen mit Investments, weil ich mich für vielleicht klüger gehalten habe als der Markt oder zu früh dran war bei manchen Dingen. Insofern bin ich selbstverständlich von vor allen menschlichen Verfehlungen nicht gefeit. Ich habe ja in der letzten Episode drüber gesprochen, dass ich schon mal in eine Schalke-Anleihe investiert habe und ich glaube, das war auch einfach da habe ich das Risiko unterschätzt. Sophie, was war denn dein Psychofehler?
Ich habe übrigens das Gefühl, du hast jede Folge über deine Schalke-Anleihen gesprochen, aber das nur am Rande. Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen das nicht aufhören können, weil investieren, also es hat natürlich was mit in dem Moment mit gierig sein zu tun, aber auch mit diesem Spaß und dem Nervenkitzel. Reingetappt bin ich da selber nicht an der Börse für Aktien. Da halte ich mich tatsächlich ziemlich langweilig an ganz einfache Regeln. Wir sprechen auch später noch über einige Fallen, sag ich mal, die ich versuche zu umgehen. Anders war es, als ich mal vor vielen, vielen Jahren in Krypto investiert habe, in Bitcoin. Da habe ich zu lange gewartet und bin nicht auf dem aufsteigenden Ast raus, sondern hing dann quasi fest im Dip, weil da wollte ich ja natürlich erst recht nicht verkaufen. Und dann hat es einfach gedauert. Es ging natürlich auch wieder nach oben, aber ich hätte mir einfach viele schlaflose Nächte sozusagen ersparen können.
Ja, mir fällt gerade noch eine zweite Sache ein, die ich wahrscheinlich so mache wie viele andere auch. Ich führe wahrscheinlich unbewusst ein ordentliches Anlageergebnis bei mir auch auf mein großartiges Können zurück, obwohl das wahrscheinlich maßlos überschätzt ist.
Es hat viel mit Psychologie zu tun. Mein absoluter Lieblingsbörsenpsychologe, also natürlich nicht offiziell, ne, aber ich benutze seine Weisheiten gerne, ist Warren Buffett. Der investiert eher vorsichtig, eher, sag ich mal, nicht nur. Natürlich macht er auch so Sachen wie Apple-Aktien kaufen und verkaufen. Aber er investiert grundsätzlich in Dinge, die er versteht. Er trinkt gerne Coca-Cola zum Beispiel. Deswegen investiert er in Cola. Er ist sehr geduldig. Es heißt übrigens, nur eine kleine Anekdote am Rande, er investiert wie eine Frau. Das ist natürlich jetzt Stereotyp. Aber lass uns mal kurz dahinter schauen, weil da geht's ganz viel um Psychologie. Er sagt selbst, er geht anders ans Investieren heran als vielleicht die meisten anderen Männer. Buffett hat bekanntlich gesagt,
weil er vorsichtiger ist.
Buffett hat bekanntlich gesagt, dass das Temperament, das man hat, ja, die Einstellung für den Anlageerfolg wichtiger ist als zum Beispiel Intellekt. Und sein Temperament ist tendenziell eher weiblich als männlich, wenn man das jetzt mal so stereotyp sagen kann. Da höre ich schon wieder die Leute aufschreien, aber es ist natürlich ein spannender Fakt.
Würde ich komplett so unterschreiben und glaube ich, ist bei mir auch ein bisschen so. Und ich glaube auch, dass auf jeden Fall die emotionale, oder wie immer man das nennen mag, dass das Temperament, die emotionale Intelligenz viel entscheidender ist, als dass man großartige ja, Ideen hat.
Ich denke auch. Deswegen reden wir ja heute auch über Psychologie an der Börse. Erzähl uns mal ein paar wichtige Kernthesen vielleicht dazu.
Ja, du hast ja Warren Buffett schon angesprochen und der gute Mann ist inzwischen, lass mich nicht lügen, 94. Und dazu habe ich einen ganz interessanten Fakt gelesen im wunderbaren Buch über die Psychologie des Geldes vom US-Journalisten Morgan Housel. Und der hat mal vorgerechnet, dass 97% des Vermögens von Warren Buffett nach seinem 65. Geburtstag entstanden sind, obwohl Warren Buffett seit seinem 10. Lebensjahr an der Börse investiert.
Und was dahinter steckt. Es gibt Hoffnung für alle, genau.
Bitte? Ja, es gibt Hoffnung für alle, genau. Mit 93 können wir gut dastehen. Oder 94. Und was dahinter steckt, ist einfach der enorme Faktor Zeit, der für Warren Buffett gespielt hat, weil da sich exponentielles Wachstum einfach voll entfalten kann. Man braucht dafür gar keine großartigen Renditen, sondern wenn du jedes Jahr 4% schaffst, dann hast du einfach über den langen Zeitraum, den Buffett hat, da würde man jetzt in 80 Jahren nicht bei seinem Vermögen landen, aber da hätte man auch ein sehr, 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 sehr großes Vermögen aufgetürmt, auch mit relativ kleinen Beträgen. Mhm. Und insofern unterschätzen wir die Kraft des exponentiellen Wachstums. Und ja, das ist, glaube ich, so ein Ding, das der menschlichen Psyche einfach nicht gut vermittelbar ist.
Und dann hat es noch was damit zu tun, dass wir, und da, eigentlich hat das bei dir so ein bisschen lustigerweise angeklungen, Erfolge auf unser Können zurückführen und Misserfolge aber auf Pech. Und deswegen überschätzen wir uns selbst sozusagen, weil wir sagen, ja, das kriegen wir schon hin, das können wir, und gehen womöglich zu große Risiken ein.
Genau, du hast gesagt, wir neigen dazu, unsere Erfolge an der Börse auf Können zurückzuführen und Misserfolge auf Pech. Ja, wir überschätzen sozusagen uns selbst und was wir wissen. Ich hatte mal einen Bekannten, der mir gesagt hat, das war so ungefähr 2014, ja, also die VW-Aktie, die sei ja so günstig bewertet, das sei ja ein No-Brainer, da rein zu investieren. Und da stand irgendwie der Kurs bei 200, 250 Euro. Und er hat halt darauf rekurriert, dass das Unternehmen an der Börse relativ zum Eigenkapital einfach sehr günstig bewertet ist, wenn man sich so andere Autobauer angeschaut hat damals. So, und aufgrund dieser Information war er sich halt absolut sicher, boah, Volkswagen, tolles Investment, hat womöglich viel investiert, also ein großes Risiko da aufgebaut. So, und dann kam der Dieselskandal, jetzt kommen die riesigen Probleme in China, es gibt die Elektromobilität, es sind einfach Dinge eingetreten, die man damals nicht hat kommen sehen können, vielleicht auch. Vielleicht konnte man sie auch schon ein bisschen sehen und er hat es einfach nicht erkannt. Aber was ich damit sagen will, ist, wir wissen in aller Regel wenig bis nichts. Und selbst wenn ich jetzt Insiderwissen habe oder besonders fundiertes Wissen und zum Beispiel hätte ich vor 10 Jahren gewusst, dass Wirecard ein Betrug ist, dann hätte ich nach diesem Wissen gehandelt, dann hätte ich 6 Jahre lang Geld verloren, wahrscheinlich bis in die Pleite, weil ich ja wusste, okay, Wirecard ist ein Betrug, irgendwann muss der Markt darauf reagieren, aber er tat es ja einfach sehr lange nicht. Und insofern muss man an der Börse, glaube ich, einfach immer demütig bleiben und anerkennen, dass unser Wissen klein ist und selbst wenn es groß ist, nicht unbedingt bedeutet, dass alle anderen sich auch so verhalten. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion, dass man.
Genau, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. So kann man es ungefähr zusammenfassen und deswegen ist ja das Gebot der Stunde, dass man Risiken streut und eben nicht extrem, extrem anlegt. Frank Thelen zum Beispiel ging ja eine Weile lang mit der Geschichte hausieren, dass er über die Hälfte seines Vermögens in der Tesla-Aktie hatte. Und das lief natürlich in der Zeit, in der das so war, großartig. So, und daraus hat er, glaube ich, den Schluss gezogen. Ich will ihn jetzt nicht zu viel rein Geheimnissen aus der Ferne, aber ich hatte ihn auch ein, zweimal im Gespräch. Deswegen glaube ich, das so ein bisschen vom Gefühl her beurteilen zu können, den Schluss gezogen, dass er ein großartiger Investor ist. Aber die Wahrheit ist, dass es einfach eine hoch, hoch, hoch Risikostrategie ist, die einfach dazu auch hätte führen können, dass er sein Vermögen, das er am Aktienmarkt anlegt, auch in Gänze verliert oder am Kapitalmarkt anlegt. Und deswegen ist das nichts, was man nachmachen sollte. Und es ist halt gut gegangen, aber das bedeutet eben nicht, dass das eine tolle Idee war.
Übrigens, ich weiß, ich greife dir da schon voraus, aber wir können das auch später nochmal erwähnen. Entscheidend für den Erfolg an der Börse ist nämlich neben dem, was man tut, ja, also zum Beispiel ganz viel Tesla kaufen, auch das, was man nicht tut, zum Beispiel panisch verkaufen, wenn es schlecht läuft, auf Pump investieren oder Klumpenrisiken eingehen. Das sind so Sachen, die können, also wenn man jetzt zum Beispiel eben so viel in Tesla investiert, ja, das Klumpenrisiko kann natürlich auch heißen, dass es jahrelang total gut läuft. Aber es kann eben auch in die Hose gehen und es ist ganz wichtig, gegen welche Dinge und Entscheidungen ich, also gegen was ich mich eigentlich auch entscheide. Also nicht nur das, was ich tue, sondern auch da, wo ich mir vielleicht auf die Finger haue.
Du musst darauf achten, dass die Risiken, die du eingehst, im Falle, dass sie sich materialisieren, dich nicht kaputt machen. Also dich nicht dazu bringen, alles verkaufen zu müssen oder dich von der Börse zurückzuziehen. Weil dann bist du nämlich genau bei unserem Punkt 1. Wir verstehen exponentielles Wachstum nicht. wenn du dich einmal auf Null zurücksetzt oder auf minus 80% an der Börse, dann ist dein exponentielles Wachstum, von dem du ja langfristig profitieren möchtest, beim Teufel. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man grobe Fehler vermeidet. Zum Beispiel auch, du hast es angesprochen, auf Pump zu investieren ist eine ganz, ganz schlechte Idee, weil es ein sehr, sehr hohes Risiko mit sich bringt und es genau das auslösen kann. Wenn es gegen dich läuft und du hast Kredite laufen, dann, ja, dann musst du auflösen, ob du willst oder nicht. Dann musst du verkaufen und dann ist deine Kohle futsch. Und insofern kann man davon nur dringend abraten. Wobei ich einschränkend dazu sagen muss, wir machen natürlich keine Anlageberatung. Aber es ist generell guter Lebensadvice, nicht mit fremdem Kapital zu spekulieren. Das ist halt gefährlich und sollte man besser lassen, wenn man finanziell gesund bleiben möchte.
Ja, und nicht mit Kapital, das ich auf jeden Fall brauche, damit meine Kinder ein Dach über dem Kopf haben zum Beispiel. Ne? Solche Geschichten. Apropos, wir unterschätzen nämlich auch den Einfluss einzelner Extremereignisse auf das Gesamtergebnis beim Anlegen. Für die Gesamtrendite des Marktes sind nur wenige Aktien verantwortlich. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Wer die besten 10 Handelstage des Jahrzehnts verpasst, hat quasi eine riesige Performance-Lücke. Und deswegen kann man an der Börse auch dann erfolgreich sein, wenn 9 von 10 Aktien, die man kauft, nur so mittelmäßig laufen. Am Ende braucht man quasi nur einen Volltreffer, ja, also Beispiel Frank Thelen mit Tesla. Und dann sieht es schon gar nicht mehr so schlecht aus. Aber genau, also das von VW gesprochen, ja, Dieselgate, diese Extremereignisse, das unterschätzen wir, was damit eben im negativen wie im positiven Sinn passieren kann.
Wenn ich mal in mein eigenes Depot gucke, dann stelle ich ja auch sehr schnell fest, dass ich natürlich meinetwegen sehr davon profitiere, dass ich vor 10 Jahren mal auf den Gedanken gekommen bin, Google-Aktien zu kaufen. So hieß Alphabet damals noch. So, und das ist natürlich ein extremer Performance-Bringer und die Gesamtperformance von meinem Depot wird im Wesentlichen, also wenn man jetzt auf Einzeltitelebene guckt, von 5 Aktien bestimmt und der Rest, der läuft halt so mit. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, langfristig ist das ja auch im breiten Markt so, dass einzelne sehr, sehr gut laufende Unternehmen den Gesamtmarkt bestimmen und das muss man sich halt auch immer mal wieder vor Augen führen, dass das einfach sehr, sehr wichtige Faktoren sind. Auch das Stichwort Extremereignisse. Wenn ich jetzt im Corona-Crash irgendwann an einen Punkt komme, wo ich meine Strategie aufgeben muss und einfach verkaufen muss, weil ich mich nicht mehr wohlfühle, weil ich Schulden habe und die bedienen muss und dann da raus bin, dann wird mir dieses Extremereignis meine langfristige Rendite komplett verhageln, weil ich dann wahrscheinlich nicht wieder den Weg reinfinde in den Markt so schnell. Und deswegen muss man immer sein Depot so, oder sollte man muss ja überhaupt nichts, sollte man sein Depot so fahren, dass man auch in extremen Situationen nicht dazu gezwungen ist, an seiner langfristigen Anlagestrategie groß rumzuschrauben, weil eben man sich sonst den schönen exponentiellen Wachstumseffekt, von dem der Kollege Buffett so sehr profitiert, zerschießt.
Du hast das schon gesagt, aber ich fühle mich dazu berufen, es nochmal zu sagen, keine Anlageberatung, was wir hier machen und dementsprechend keine Haftung. Aber ich denke, wir haben auch rübergebracht, dass wir sagen, seid vorsichtig und guckt, wie viel Geld ihr in die Hand nehmt und wie ihr euch selber und euer eigenes Können einschätzt. Das wahrscheinlich gar nicht so schlecht dasteht, vor allem wenn ihr Podcasts wie diese hört und euch mit der Materie beschäftigt. Aber wie gesagt, es gibt eben auch noch ein paar andere Faktoren außer euch selbst.
Was ich übrigens in dem Zusammenhang auch noch gerne erwähnen würde, wir sind ja in einem Anleihe-Podcast und was ich in diesem Buch sehr eindrücklich fand, ist, wie sehr wir von unseren ersten Börsenerfahrungen geprägt werden für den Rest unseres Lebens. Und wir hatten ja jetzt 10 Jahre, 15 Jahre, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Und deswegen ist für eine ganze Generation ja das Thema Zinsen und Anleihen sehr, sehr aus dem Fokus geraten. Und ja, ich finde es ganz spannend, dass diese Bindung oder diese Überzeugung, die man am Anfang seines Anlegerlebens hat, dass die sehr persistent sind und wahrscheinlich die Generation von 15- bis 25-Jährigen auch jetzt nicht, es wird nicht leicht, die davon zu überzeugen, an den Anleihemarkt zurückzukehren, aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben. Auch das ganze Krypto-Thema ist in der Generation eher so groß, weil es eben die Finanzkrise gab und so und also vielleicht noch ein bisschen bei älteren Leuten, die sich an die Finanzkrise noch erinnern, auch die sind davon ja geprägt worden. Und das fand ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt von dem ganzen Thema Psychologie der Börse.
Ja, also absolut eines auch der spannendsten Themen, finde ich persönlich, also weil es einfach so, wie sagt man so schön, right down my alley, right down everyone's alley, also da ist niemand vor gefeit, vor diesem Bias auch und vor diesen psychologischen Shortcomings sozusagen und Fallen, in die man tappt. Und wenn man sich derer bewusst ist, dann ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Und dann kann man gucken, wie man weitermacht. Aber so zu tun, als sei das ganze Börsengeschehen rein rational und psychologisch spielt ja keine Rolle, ist natürlich ein riesengroßer Fehler. Und dann erliegt man diesen Fehlern eben. Das vielleicht nochmal zum Schluss.
Ja, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Und damit sagen wir für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören. Ich beende die Folge natürlich nicht, ohne einmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne eine Bewertung dalassen könnt, auch mit Kommentar. Falls euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch einen positiven Kommentar schreibt oder uns dazu was schreibt, was denn eure größten Psycho-Anlegerfehler bisher waren in eurem Leben, was ihr zufolge denkt und so weiter. Schreibt es uns gerne an redaktion@onvista.de. Und damit sage ich für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.